Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast HDW Off the Record. Ich freue mich sehr, heute wieder einmal mit einem guten Freund vom Haus zu reden, mit dem Christoph Schaltegger, Professor für politische Ökonomie an der Uni Luzern und Direktor vom Institut für Wirtschaftspolitik IWP zu Luzern. Der Christoph Schaltegger war vor kurzem bei uns im HDW, um sein neues Buch «Die Finanzgeschichte von der Schweiz» von der Gründung vom Bund bis heute vorzustellen. Bei seinem Besuch hat die Zeit leider nicht gelangt, um richtig in die Tiefe zu gehen bei diesem Buch. Das holen wir heute nach. Denn es lohnt sich. Wir reden über politische Wendepunkte, historische Steuern und wirtschaftliche Disziplin. Christoph, schön bist du wieder da. Respektive darf ich bei dir sein, hier in Luzern. Ich freue mich sehr auf den Podcast. Vielleicht zuerst mal gerade IWP, da wo wir sind. Kannst du es ganz kurz vorstellen, bevor wir aufs Buch losgehen?
Ja, herzlich willkommen, Michael, dass du zu uns nach Luzern ans IWP gekommen bist. Das IWP, Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, ist ein wissenschaftliches Institut, das mit der Uni Luzern einen Kooperationsvertrag hat. Das heisst, wir sind eine akademische Veranstaltung. Wir versuchen zu forschen, aber die Forschung soll nicht im Elfenbeinturm bleiben, sondern sie soll so kommuniziert werden, dass es irgendwo in der Breite Bevölkerung auch verstanden werden kann. Also wir versuchen, eine Brücke zu bilden zwischen Wissenschaft und der breiten Bevölkerung, der Gesellschaft insgesamt, um sie wirtschaftspolitische Themen zu sensibilisieren.
Apropos Brücke, die Buch schlägt auch eine Brücke von der Vergangenheit zur Gegenwart, wenn man so will, und zeigt, dass gute Finanzpolitik kein Zufall ist, sondern historisch gewachsen, politisch umkämpft und immer wieder verteidigt werden muss. Wie ist das Buch eigentlich entstanden? Wie ist die Idee gekommen?
Ja, eigentlich ist es ein Versäumnis, würde ich sagen, von Ökonomen wie von Historikern, dass man so eine Frage nicht untersucht hat. Die letzte größere Untersuchung, die mir eingefallen ist, wo man die Schweizer Finanzpolitik anschaut, ist eigentlich in den Ende 60er Jahren gemacht worden. Das ist der vormalige Bundesrat Max Weber gesehen, wo kurz Bundesrat war, kurz Vorsteher vom Eidgenössischen Finanzdepartement, und dann nach einer verloren gegangenen Abstimmung zur neuen Finanzordnung ist er dann zurückgetreten aus Groll. Aber er hat es doch noch geschafft, dann Ende der 60er Jahre ein Buch zu schreiben. Und ich finde, es ist wichtig. Es ist wichtig, weil die Schweizer sollten zu ihrer Geschichte und ihrer Finanzgeschichte nicht nur Sorge tragen, sondern sie sollten auch wissen, was alles passiert ist. Und es ist auch eine spannende Geschichte. Also es ist für einen Forscher nicht nur quasi etwas, was er sollte machen, sondern es bereitet auch grosse Freude. Und insofern habe ich das gern gemacht.
Du hast vorhin gesagt, das IWP schaut auch oder sorgt dafür, dass auch die breite Bevölkerung das alles versteht. Ist das beim Buch auch der Anspruch gewesen?
Das war auf jeden Fall der Anspruch gewesen, ob wir es dann erfüllen oder nicht. Das muss das Publikum entscheiden. Aber selbstverständlich, wir versuchen, das so aufzubereiten, dass es korrekt und natürlich wissenschaftlichen Anspruch in dem Sinn hat, dass es auch einen analytischen Charakter hat. Aber gleichzeitig ist es ein Buch, wo ich glaube, das hat nicht Formeln drinnen und es hat nicht hochtrabende philosophische Konzepte oder ökonomische Konzepte, sondern es ist eigentlich ein Nachzeichnen von der Schweizer Finanzgeschichte und es quasi das Interpretieren von Epochen und das Destillieren von dem, was im Einzelnen geschieht, was das langfristig könnte bedeuten. Und das, glaube ich, ist für jedermann eigentlich lesbar.
Und es ist offensichtlich gelungen, weil du hast gerade vorher erzählt im Vorgespräch, es gibt eine zweite Auflage jetzt.
Ja, das ist wirklich eine schöne Geschichte, dass es jetzt eine zweite Auflage gibt. Der Verlag hat sich bei uns gemeldet, es läuft besser, als er erwartet hätte. Und deshalb wird er jetzt mit uns eine zweite Auflage machen. Wir werden wahrscheinlich die zweite Auflage relativ ähnlich halten, ganz ein bisschen mehr bebildern und noch... die Autoren haben wir vergessen, ein Böckchen zu machen zu den Autoren. Das werden wir dann nachholen.
Aber sonst spielt es eigentlich... Wir nicht getraut haben beim ersten Mal, oder? Also.
Ja, es ist ein Fehler von unserer Seite gewesen, weil auf der Webseite vom Verlag ist das natürlich alles indiziert, aber irgendwie in der Druckfahne haben wir gar nicht gesehen, dass wir es vergessen haben. Ja.
Vielleicht Autoren. Du bist der eine Autor, unter anderem der Thomas Studer. Wie ist die Zusammenarbeit?
Ja, der Thomas Studer war für mich sehr, sehr hilfreich gewesen. Er ist auch, er steht ja als Erstautor. Er ist natürlich ein wichtiger Mitarbeiter Arbeiter von mir seit Jahren, weil er einerseits einen historischen Abschluss hat. Er war an der Uni Zürich bei Tobias Straumann und andererseits auch einen ökonomischen Abschluss hat. Und das verbindet natürlich zwei Kompetenzen, die für das Buch zentral gewesen sind. Also Quellenarbeit, historische Arbeit versteht auch aus dem FF und gleichzeitig kennt er die ökonomischen Konzepte. Das war in dem Fall sehr wichtig gewesen. Und ja, auch sonst, wir arbeiten jetzt schon seit Jahren zusammen, hat bei mir eine Dissertation gemacht zu diesem Thema und es ist eine sehr gefreute Zusammenarbeit, muss ich sagen.
Also das Buch «Die Finanzgeschichte der Schweiz. Von der Gründung des Bundes bis heute», so heisst der Titel. Kannst du vielleicht sagen, so die Leitidee, die dahinter steht, ganz kurz?
Ja, also im Prinzip, wenn man das liest, es ist eigentlich ein chronologischer Aufbau, aber wenn man das so liest, glaube ich, sind fünf Leitideen das, was einem auffällt, wenn man die Schweizer Finanzgeschichte über die letzten 175 Jahre anschaut. Das ist einerseits logisch, das würde uns nicht überraschen, Stabilität. Man muss sich vorstellen, die Schweizer Finanzgeschichte 175 Jahre so schreiben zu können, allein schon zusammenhängende Zeitreihen zu kriegen, das ist in vielen Ländern gar nicht möglich. Oder? Denken wir Österreich-Ungarn, ich meine, das... Da kriegst du das Staatsgebiet geändert, das geht natürlich auch für Deutschland. Da hat es so dramatische Veränderungen gehabt, dass es eigentlich fast nicht möglich ist, irgendwo eine zusammenhängende Geschichte zu schreiben wie in der Schweiz. Und darum ist eigentlich das herausstechende Merkmal die extreme Stabilität, die das Land seit der Staatsgründung ausmacht. Ein zweiter Leitgedanke, das überrascht auch nicht, logisch, wenn die mit der Schweiz befasst ist, Föderalismus, direkte Demokratie. Direkte Demokratie, nicht gerade von Anfang an auf Bundesebene, sondern dann mit der Verfassungsrevision 1874. Aber ist natürlich eine Dauerkonstante, wo die Finanzpolitik massiv prägt. Das findet man dann auch raus in diesen Zeiträumen. Die Debatte geht eigentlich immer darum, was könnte mehrheitsfähig sein in der Finanzpolitik, weil man ja letztlich immer muss Verfassungsänderungen, jede Steuer, die man einführen will, muss man ein doppelte Mehr holen und die Diskussionen gehen um direkte Demokratie. Was kann man ihnen zumuten nicht? Und der Bundesstaat ist am Anfang natürlich gestartet ohne Kompetenzen. Da hat er sich zuerst einmal mit den Zöllen müssen die abtrotzen. Das ist eine spannende Geschichte, wie er das geschafft hat. An dem ist die Verfassungsgebung 1948 fast gescheitert. Mhm. Und nachher dann die Einführung von direkten Bundessteuer bzw. ihrer Vorgängersteuer, Wehrsteuer oder erste Kriegssteuer. Das ist direkte Demokratie ein entscheidendes Merkmal. Föderalismus auch. Föderalismus in dem Sinn, dass sich am Anfang der Bund vieles von der Kompetenz hat müssen abtrotzen bei den Kantonen. Und jetzt mittlerweile ist es umgekehrt ein Verhältnis, oder, dass es eine schleichende Zentralisierung
Also es war früher noch anders gewesen, offensichtlich, dass Kantone mehr quasi Macht hatten.
Ja, viel mehr. Es ist auch nicht ganz überraschend, dass am Anfang hat sogar gewählte Bundesräte, die abgelehnt haben, wie sie gefunden haben, sie wollen sich da nicht entmachten. Sie haben ja in ihrem Kanton als Regierungsrat oder als
Mitsagen
beim Bund, wo doch eigentlich sehr limitierte. Aber das hat dann schnell geändert. Oder? Ich meine, mit der Verfassungsrevision 1974 ist dann beim Bund schon einiges mehr an Kompetenzen gekommen. Und das gilt natürlich insbesondere auch für die Finanzpolitik. Dort, würde ich sagen, ist der Erste Weltkrieg die entscheidende Weichstellung gewesen, wo er wirklich viel mehr Kompetenzen bekommen hat.
Weil er einfach auch Geld gebraucht hat, oder was ist
genau das? Genau. Ich meine, das ist eine andere Leitidee. Ich meine, die Finanzpolitik ist eigentlich eine Politik von ja, Krise und ihre langfristigen Auswirkungen, oder? Und du hast es jetzt gerade erwähnt, ich meine, der Erste Weltkrieg, dort hat man gesehen, man braucht eine Finanzierung. Und man hat gesehen, dass die Finanzierung, die man bisher hatte, nämlich Zoll, die ist logischerweise in Kriegszeit tendiert gegen Null. Mhm. Also muss man eine andere Basis suchen. Und dann hat man das mit der ersten Kriegssteuer, das ist im Wesentlichen ein Einkommens- oder eine Erwerbssteuer gewesen, wo man dann sehr pragmatisch auf die Suche gegangen ist, könnte man sich nicht andocken an dem, was die Kantone machen, und dann noch sollen sie das zusätzliche Geld, ja, ähnlich wie wir es heute haben, das zusätzliche Geld, das sie einnehmen, dann den Bund schicken, und der Bund gibt dann mit einem Kantonsanteil etwas retour, sodass die Kantone auch einen Anreiz haben, das Geld wirklich zu schicken. Und der pragmatische Ansatz, der ist letztlich, oder, die Krise hat nie geführt, das ist so ein bisschen ein Sperrklinkeneffekt. Ja. Und nachdem es eingeführt worden ist, dann lässt man es nicht mehr los.
Nie mehr weg, genau. Das können wir dann nachher sicher noch schnell. Aber vielleicht noch schnell, das interessiert mich schon noch schnell. Also, wie du sagst, also, wie eine Art Glücksfall, kann man das schon sagen, für, ich sage jetzt für die Wissenschaftler, die Schweiz, oder? Also stabil, sowohl politisch, sage ich jetzt doch, recht stabil, oder? Jetzt verglichen mit dem Umland sowieso, aber auch geografisch stabil, und das hilft am Schluss dann natürlich auch, eben das Ganze können nachvollziehen, zu erforschen und dann auch zu büscheln.
Klar, es kommt immer darauf an, was du als Wissenschaftler interessant findest. Manche finden natürlich...
Das andere interessanter, oder?
Genau, Stabilität finden sie langweilig und finden sie spannender, sich mit Krieg und Niederlage und Katastrophen auseinanderzusetzen. Ja, beides hat sicher seinen Reiz. Ich finde es reizvoll anzuschauen, wie es Land schafft, Institutionen zu haben, die ihre Stabilität garantieren, die dann nachher zu enormem Reichtum und enormem Zufriedenheit führt. Und das ist einfach nicht per Zufall oder irgendeine glückliche Fügung, sondern das ist menschengemacht. Mhm. Und ich finde, das ist total spannend anzuschauen. Und ich finde es nicht nur spannend, ich meine, wir sind Schweizer und wir profitieren von diesem System. Ich denke, als Wissenschaftler, wenn ich von Staatsgeldern auch finanziert bin, ist es auch mein Auftrag, sich mit der Schweiz zu befassen.
Und du hast den Ersten Weltkrieg als einen der Meilensteine genannt. Gibt es noch andere, also so, wo du sagst, das sind so wirklich so die, ich sage jetzt, so die drei, vier so wichtigsten Zeitpunkte gewesen, oder wo die Wendungen, die es gegeben hat?
Also ich glaube, der Erste Weltkrieg ist sehr wichtig gewesen, der Zweite logischerweise auch. Man hat dann quasi das System von der direkten Bundessteuer, oder eben Ersten Weltkrieg hat man es Kriegssteuer genannt, Zweiter Weltkrieg hat man es dann Wehrsteuer genannt, hat man eigentlich wiederholt System. Interessanterweise im Ersten Weltkrieg hat man eine Volksabstimmung gemacht, muss man sich vorstellen.
Erster Weltkrieg dann dort,
ja. 1915, Volksabstimmung, und über 90%, damals sind es nur Männer gewesen, die abgestimmt haben, aber über 90%, das ist also, so etwas hätte es, glaube ich, nicht oft gegeben. Mit über 90% sagt der Souverän, er will sich selber besteuern. Klar, es ist eine sehr progressive Steuer schon damals gewesen, und deshalb Belastung ist auf nicht wahnsinnig, die grosse Belastung von dieser Kriegssteuer ist nicht sehr breit gefächert gewesen. Also vielleicht 10% von den Leuten, die wirklich satt gezahlt haben. Aber es ist doch interessant, dass damals der Bundesrat gefunden hat, der richtige Weg, auch in Krisenzeiten, ist das Volk zu befragen. Im Zweiten Weltkrieg, Vollmachtenregime, hätte das weniger das Gefühl gehabt, sondern hätte, ja, ist eine Meinung
selber
gewesen,
regiert,
ist eine, genau, ist ein autoritärer Move gewesen, wo er übrigens dann auch noch im Krieg sehr lang hat versucht zu halten, oder? Die Bevölkerung hätte dann das richtig, ihre Rechte wieder müssen zurückfordern. Und das ist auch interessant, der Bundesrat mit dieser Finanzierung von der Wehrsteuer, die er eingeführt hat, hat er dann weitergeführt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Frage gewesen, ja, was machen wir jetzt? Wie bauen wir zurück? Oder wollen wir überhaupt zurückbauen? Nach dem Ersten Weltkrieg ist die Diskussion gewesen, eigentlich, wir brauchen keine Steuern mehr. Ja, und dann hat man es dann quasi immer mal wieder periodisch erhoben. Aber immer, das sind so, in den 20er, 30er Jahren hat man das periodisch
nochmal gemacht. Was wieder zurück auf Zoll ist, weil es vorher hat es die Zoll gegeben, oder?
Das ist eigentlich die Idee gewesen, man wolle die direkten Steuern wollen wir beim Bund nicht haben. Mhm. Und man hat dann versucht, das zurückzuweisen. Es ist natürlich nicht gelungen, aber das ist mindestens in den Sonntagsreden auch Finanzminister damals, Jean-Marie Müsi, mhm. hat das immer so erzählt, aber gemacht worden ist dann natürlich wenig. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist das die Diskussion nicht gewesen, dass man will, also die, interessanterweise, die Welschen haben das gefordert gehabt, die Welschen Liberalen. Mhm. Aber die allgemeine politische Elite war der Meinung gewesen, das geht nicht mehr ohne direkte Steuern beim Bund. Aber es hat sich nicht so recht, ist nicht so recht im Klaren gewesen, was für ein Steuersystem. Und deshalb hat er Expertengruppen eingeführt, einberufen. Und die haben unterschiedlichste Vorschläge gemacht. Und dann ist es zu Volksabstimmungen gekommen. Mhm. Und drei an der Zahl sind runtergefallen, weil die Bevölkerung gefunden hat, ja, so wollen wir es gleich nicht. Und das ist eben, der Max Weber damals war einer der Bundesräte in dieser Zeit, warum er zurückgetreten ist. Und am Schluss hat man, wie es so oft passiert in der Schweiz, oder, dann schaut man pragmatisch, okay, verlängern wir einfach, was wir haben. Und das, was wir haben, also was aus dem Vollmachtenregime, Wehrsteuer kommt, das führen wir irgendwie fort. Aber wir sagen in der Bevölkerung, wir haben noch nicht so richtig gefunden, was wir wirklich wollen. Also tun wir es in die Übergangsbestimmungen mit einem Sunset Clause, also mit einem Ablaufdatum. Und so haben wir das bis heute. Mhm. Und insofern ist der Zweite Weltkrieg sicher auch finanzpolitisch eine interessante Zeit. Auch interessant würde ich sagen, wenn wir jetzt ein bisschen näher an die Gegenwart kommen, 90er Jahre, Zusammenfall vom Ostblock, mhm. Die grosse Euphorie, der ewige Friede, ja, sei ausgebrochen, Friedensdividende, die man dann einzieht, also Verteidigungsausgaben, die man noch wo stärker man zurückfährt, ja. mhm. Sozialstaat, der noch stärker ausgebaut wird. Ich meine, er wächst heute in einem Ausmaß von etwa doppelt so viel wie das Wirtschaftswachstum. Wir sind voll in der sozialen Dominanz im Budget. Und ich glaube, das ist finanzpolitisch auch eine interessante Epoche, jetzt mehr auf der Ausgabenseite. Und dann auch eine interessante Epoche, würde auch das als Leitlinie sehen, ist, dass man dann irgendwann einmal merkt, wir müssen die Finanzpolitik regelgebunden machen. Thema Schuldenbremse. Ja. Oder? Weil es ist klar, es zeigt auch Geschichte, die Ausgabenwünsche, die Ansprüche, oder ich sage amix, die Politik von der Addition ist eigentlich das, was, also das kannst du über die 175 Jahre immer wieder beobachten. Das ist gegen oben offen. Mhm. Niemand ist der Meinung, er müsse Zielkonflikte im Budget adressieren, sondern jeder findet, ja, die Anliegen ist ganz wichtig, meins auch, lass uns doch zusammen
tun. Und dann wird es eben addiert und nicht...
Genau. Und die Regelgebundenheit führt dazu, dass eigentlich der Finanzminister sich mit dem Volk verbündet als Gegengewicht zum politischen Prozess, zum Parlament, zu einem anderen Minister, also zu einem anderen Bundesrat, wo natürlich viel stärker eine partikuläre Optik einnimmt.
Und das ist etwas, was mit der Zeit sich geändert hat, jetzt aus Sicht Bundesrat oder Finanzminister oder Ministerin?
Ja, das ist eigentlich eine leidvolle Geschichte, weil man hat natürlich die Prozesse relativ früh erkannt und man hat schon in der Zwischenkriegszeit sich dann überlegt, wie man irgendwie, man hat damals mehr martialische Worte gebraucht, die Axt an den Wald der Subventionen legen.
Könnte man heute wieder bringen, oder?
Ja, genau, heute sind natürlich
andere Wörter, je nachdem.
Genau, man muss es alles anders verpacken, aber damals hat man noch Klartext geredet. Auf jeden Fall, man hat dann versucht, irgendwie auch Mechanismen, Regeln einzuführen. Und das ist immer gescheitert. Und das ist, glaube ich, schon ein grosses Verdienst dann, von der Generation 90er Jahre, dass sie es geschafft haben, sich selbst zu binden, also so ein bisschen Odysseus-mässig. Man bindet sich an den Mast, mhm. weil man weiss, dass man die Versuchung von der Politik, von der Addition muss irgendwie eingrenzen. Also man muss irgendeinen Mechanismus schaffen, wo man die Versprechungen von heute und morgen noch durchsetzbar macht. Mhm. Und das ist natürlich mit der Schuldenbremse dann 2001, Volksabstimmung 2003, Einführung gelungen. Mhm. Und insofern glaube ich, ist es eine wesentliche Veränderung. Ob sie langfristig wird heben, werden wir sehen. Mhm. Für mich ist der Ausgang offen. Wenn man den Blick auf Deutschland, ich bin gerade gestern in Köln gesehen, ist Diskussion um die Schuldenbremse in Deutschland versus Schweiz gesehen, da muss man schon sagen, ja, das ist noch nicht ganz ausgemacht.
Mhm. Also kommen wir noch schnell zur Schuldenbremse. Sehr mal schnell, wenn ich das jetzt alles höre, heisst das eigentlich, immer wenn eine Krise war, haben wir irgendwie wieder einen Sprung gemacht. Und der Sprung, den wir gemacht haben, da sind wir nie mehr zurückgegangen. Oder der Schritt oder die zwei Schritte. Das kann man schon so sagen, auf dem Fall.
Das ist natürlich eine generelle Gesetzmäßigkeit. Man spricht hier vom Sperrklinkeneffekt, dass du siehst, dass der Staat sich nicht nur ausdehnt, sondern eben treppenartig ausdehnt. Er nimmt Krise. Und nach dem Motto von Churchill, never waste a nice crisis. Mhm. Er nimmt die Krise, er nimmt damit auch die Überzeugung, logischerweise, dann muss die Politik handlungsfähig sein, versucht, das Problem zu lösen, in der Regel, indem man Geld in die Hand nimmt, indem man beispielsweise für die Aufrüstung oder für Gesundheit oder was es auch immer dann für Krisen sind. Und nach der Krise zeigt sich halt, dass die Interessengruppen, die man dann alimentiert hat, die verteidigen alles, indem sie quasi den Krisenmodus als permanent erklären. Mhm. Und in der Politik von der Addition funktioniert das natürlich auch. Aber das ist auch eine der grossen Herausforderungen, oder? Dass man das nice to have und need to have anfängt auseinanderzubeineln, weil logischerweise im aktuellen Überschwang von den Ereignissen lässt man sich gern verleiten. Man weiss ja nicht so ganz genau, wie viel ist tatsächlich notwendig, wie viel ist nicht, ist nur nice to have. Ja. Und dann fehlen irgendwie, nachdem sich ein bisschen der Pulverdampf gesetzt hat und die Krise sich zum Normalzustand verstetigt, ist mir dann nicht so klar, ja, was ist jetzt strukturell an Finanzierungsbedarf. Dann
korrigieren wir das allenfalls wieder. Oder genau. So. Das heisst, man müsste aufpassen, auch hier, und nicht den gleichen Finger schon von Anfang an zu geben, weil am Schluss wirklich auch hier die ganze Hand dann genommen wird. Oder?
Absolut, und ich glaube, dort ist eben die direkte Demokratie in der Schweiz natürlich strukturell wichtig, weil die Bevölkerung, die das finanzieren muss, natürlich in der Regel zurückhaltender ist, mit etwas permanent zu erklären, wo sie finden, ja, also jetzt ist die Krise vorbei. Zugegebenermaßen, das ist nicht ganz einfach. Oder? Ich meine, wenn wir jetzt gerade aktuell nehmen, wie viel von dem Verteidigungsaufbau, von der Wiederaufrüstung, ist jetzt strukturell, sind wir nach der 90er Jahre Friedensdividende, die wir eingezogen haben, sind wir mit Sicherheit, würde ich sagen, zu weit gegangen. Aber die Frage jetzt,
wie viel wir oben drauf tun und genau.
Ist nicht ganz einfach zu beantworten und gilt natürlich auch bei den sozialen Errungenschaften. Was davon brauchen wir alles, um den sozialen Frieden zu sichern und was ist einfach ein Luxus, der letztlich dann auch ein bisschen uns träge macht?
Vielleicht schnell, also das eine ist ja, wenn eben kommen neue Einnahmen und dann das löst mit dem Staat etwas aus, oder? Also wenn man mehr Einnahmen hat, dann kommt mit der Zeit auch so ein bisschen wahrscheinlich der Hunger, oder? Also ich verstand das jetzt so ein bisschen so vom Staat, also wer dann am Schluss auch immer der Staat ist, oder? Aber ich sage mal, das Wurfot davon, Wochen, man geht nicht mehr zurück und hat immer Lust auf mehr und der freut sich auf Ausdehnen.
Oder? Klar, das ist ein Professionalisierungsprozess. Da hast du eine Krise, dann werden Strukturen aufgebaut, die werden beim Staat aufgebaut, da hast du eine Interessengruppe, die das nicht mehr los will werden. Du hast aber auch in der Privatwirtschaft Strukturen aufgebaut, weil du Verbände hast mit einem Sekretariat und mit gut bezahlten Lobbyisten, die davon leben und von denen leben wieder Kommunikationsbüros, die begleitet. Und all die jaulen auf, oder? Mhm. Und es ist schon, ich meine, ich werde ja ab und zu mal zu Hearings eingeladen im Parlament. Und wenn man dann sieht, wer neben einem alles hockt, wo bei diesem Spezialanliegen auch noch irgendwie eine Rolle spielt, dann fragt man sich schon, ob jetzt tatsächlich da nicht vielleicht ein bisschen viel Geld im Betrieb innen ist, oder? Also, die Gefahr, dass das Guten zu viel gemacht wird, ist natürlich immer da.
Und es ist ein bisschen die Frage, wie schaffst du das, oder? Also, dass das wieder irgendwie das Augenmaß, ich sage am Schluss, ist ja Augenmaß, wirklich zu sagen, was ist wichtig, eben davor ist mir klar, schon, jeder setzt ein bisschen anders, aber trotzdem über alles gesehen, wir reden ja als Nation, oder? Als Land, oder? Was ist wichtig, wirklich wichtig, und was ist wirklich, wie du sagst, nice to have. Oder?
Ja, und klar, in politischen Auseinandersetzungen hast du natürlich dann unterschiedliche politische Einstellungen zu dieser Frage, was es auch nicht unbedingt einfacher macht. Aber ich glaube, dort ist direkte Volksrechte sind dort wirklich enorm wichtig, weil sie eben auch eine gewisse Stabilität schaffen und verhindern, dass man das, was jetzt hier in den USA oder in Argentinien notwendig geworden ist, oder, dass die Leute derart einen Überdruss von dem Frivolen sich bedienen an der Staatskasse und an der Regulierung, dass dann nachher wirklich man zu extremen Massnahmen greift oder greifen muss, das führt natürlich dann auch zu enorm bitteren Auseinandersetzungen. Und das, glaube ich, das zu vermeiden, ist wichtig.
Das heisst, auch wenn wir das Gefühl haben, er wuchert und wird immer wieder grösser, oder? Was er ja offensichtlich objektiv auch tut, oder? Ist trotzdem der Kontrollmechanismus Volk, oder? Hilft, dass es nicht noch extremer ist? Kann man das so sagen?
Kann man sagen? Kann man sicherlich sagen, aber eben im Moment beobachte ich schon mit Sorgen, wie eigentlich hemmungslos die Politik zulenkt, im neue Ausgaben zu definieren, wo im Wesentlichen auch nicht finanziert sind.
Und der Staat auch mehr zum Retter soll
genau,
werden.
Genau, oder?
Etwas, was man bei Corona ja, hat das vielleicht dort ein bisschen angefangen? Also, es hat es vorher schon gegeben, bin ich sicher, aber so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, seitdem ist es noch einmal ein Ticken mehr, das wäre dann auch wieder so eine Krise, oder?
Ja, absolut. Gut, das ist jetzt für unser Buch ein bisschen zu nah dran, dass wir es wirklich haben können deuten, aber ich würde das ähnlich sehen, wie du jetzt das sagst. Also, mit Corona, wie auch mit der Finanzkrise, hast du eigentlich zwei Aspekte, wo der Etatismus erstens einmal sehr hoffähig geworden ist und andererseits die grossen Zahlen normal geworden sind. Und dann führt es eben dazu, dass Politik nicht nur quasi sich in der Schutz von Randgruppen, wo tatsächlich für den sozialen Frieden, für ein sozialpolitisches Engagement du schützenswerterweise willst unterstützen, sondern er geht tief im Mittelstand und versucht sich quasi Wählerschichten anzudocken, abhängig zu machen, indem er denen auch noch Geld gibt. Und das ist, finde ich, eine verhängnisvolle Entwicklung, weil letztlich der Mittelstand ist der, der muss den Staat finanzieren. Und ich glaube, der Mindset, den Politik müsste haben, ist, dass sie dem Mittelstand auch sagt, schaut, ihr seid der Teil, wo der Staat Gott muss reizt, im Wesentlichen tragen. Und alles, was ihr euch durch den Staat finanzieren lasst, müsst ihr gleichzeitig finanzieren. Also, macht wahrscheinlich nicht viel Sinn, den Staat dort auszudehnen. Aber die, also um es konkret zu machen, oder, wenn man jetzt die familienexterne Kinderbetreuung nehmen, muss man sich mal vorstellen, oder, da geht man bis tief in, also das ist nicht mehr einmal Mittelstand, das ist Oberschicht, geht man finanzieren. Mhm. Ich meine, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das ist letztlich jemand, der nicht für die Unterstützung qualifiziert, aber vielleicht in der Unterschicht oder ja, eben tief weniger Einkommen hat als ein mittleres Einkommen, finanziert dann in der Oberschicht gut verdienende Familien den quasi der Lebensstandard. Das kann nur dazu führen, dass da enorme Unzufriedenheit in der Bevölkerung entsteht. Und ich glaube, das ist eine Gefahr, wo man in der Politik schon stärker adressieren. Das Finanzieren von Mittelstandsanliegen gehört nicht zur Aufgabe der Politik.
Ist das eine Aufgabe, die du dir sagst, ja, das ist etwas, was ich machen tue und auch unbedingt machen muss?
Ja, klar. Also gut, ich bin einfach Ökonom. Ich nehme meine Rolle als Professor wahr, indem ich versuche, die ökonomischen und finanzpolitischen Fragen so zu adressieren, wie ich das als Ökonom für richtig halte. Und ich glaube, ja, es ist der Auftrag, auch ein bisschen, ja, mein früher hast du es Hofnarren genannt, hört sich ein bisschen verharmlosend an. Ich glaube, das hat früher eine sehr wichtige Funktion gehabt, indem du den Spiegel, genau, und ich sehe die Rolle von der Wissenschaft schon in dem, wir sollten nicht zu Hofschranzen werden, wo immer nur das, was von der Politik kommt und wo gerade der Zeitgeist nahelegt, applaudieren und noch ein Gefälligkeitsgutachten machen, sondern es geht schon darum, das alles kritisch zu hinterfragen. Und auch, ich meine, das finde ich schon eine wichtige Funktion. Wir sind vom Staat zusammen, wir haben eine unabhängige Position. Wir sollten uns auch getrauen, Unangenehmes, wo wir wissen, das ist jetzt nicht Zeitgeist, aber Unangenehmes adressieren.
Da geht es ein bisschen um Glaubwürdigkeit am Ende des Tages, oder? Also auch die Linie zu haben dann am Schluss, oder? Nicht einmal so, sondern wirklich geradlinig und, ich sage jetzt, ja, aufrecht irgendwie, auch in diesem Thema gegenüber. Auch in der Öffentlichkeit stehen.
Ja, das ist so. Das ist natürlich ein hoher Anspruch. Also, ich will jetzt nicht behaupten, dass mir das immer gelingt, aber das ist auf jeden Fall ein Anspruch, den ich habe. Du willst konsistent sein, du willst glaubwürdig auch in dem Sinn sein, dass du dich nicht lässt verführen von entweder Zeitgeist oder der Elite, die die und jene Forderung stellt und du dann findest, ich kann mich gut stellen, ich kann mich gut positionieren, vielleicht kriege ich noch ein Jöppli dort oder einen tollen Auftrag von da, dass du dich von dem frei machst. Und ich glaube, das ist eine ständige Aufgabe von der Wissenschaft, diesen Versuchungen zu widerstehen.
Du hast vorhin schon das Stichwort Schuldenbremse gebracht. Du bist ein überzeugter Verfechter von der Schuldenbremse. Eben hast du gesagt, in Deutschland auch, hast du es aufgezeigt, wie die Schweiz das macht. Was macht für dich die Schuldenbremse aus? Oder was ist dort der Kern?
Das ist eine wichtige Frage, weil, wie wir vorhin gesagt haben, das ist eigentlich seit den 30er Jahren eine Frage, was können wir da für Regelmechanismen einbauen, dass wir irgendwie das Budget
unter Kontrolle unter Kontrolle gerät.
Ja, oder ob es plakativ zu sagen, dass die Politik von der Addition aufhört und dass die Politik sich in Zielkonflikt, dass sie die adressiert.
Also, weil das Budget, klar ist, wo die Linie ist quasi oder so.
Ja, ich meine, Mittel sind begrenzt. Das ist wie in jedem Haushalt. Ja. Wenn du Mittel begrenzt hast, ist eine vornehme Aufgabe von dem, der über die Kasse wartet, der Kassenwart ist, dass er sagt, okay, wir haben das Geld für das, aber nicht für das. Und das ist letztes Jahr bei der Schuldenbremse, glaube ich, gut gelungen, weil der Mechanismus auf kurzfristig ist. Das heisst, er tut aufs nächste Budget die Spielräume definieren. Er tut sie definieren mit einem transparenten, klaren Mechanismus. Man muss einfach die Prognose von der zukünftigen Steuereinnahmen haben. Hat einen transparenten Konjunkturkorrekturmechanismus und das gibt den Ausgabenplan für die Politik. Das scheint mir sehr sinnvoll. Was ebenfalls sehr wichtig ist, dass man nach dem Budget nochmal bei der Rechnung kontrolliert, weil sonst gibt es natürlich einen Anreiz, möglichst optimistische Budgetprognosen zu machen. Das haben wir viel Hinweis in anderen Ländern, dass die Politik natürlich...
Und so kannst du umgehen, dann quasi.
Genau. Also, um es technisch zu sagen, in der Schweiz das Ausgleichskonto ist eigentlich das Kontrollkonto oder das Gedächtnis von der Schuldenbremse ist natürlich enorm wichtig, weil das Gedächtnis ist letztlich the proof of the pudding. Also da sieht dann jeder Politiker, okay, wir haben es eingehalten, wir haben es nicht eingehalten. Mhm. Das finde ich wichtig. Ich meine, es ist auch wichtig, dass es in der Verfassung verankert ist. Es gibt eine gewisse Verbindlichkeit. Sehr wichtig, dass 85% der Stimmbürger damals oder Stimmenden
zugestimmt haben. Dort.
Genau, 2001. Es gibt natürlich eine Legitimation, wo für jeden Politiker, für den letzten Hinterbänkler eigentlich klar macht, es ist ein Anliegen der Bevölkerung. Mhm.
Also jetzt klar macht oder sollte klar machen?
Ja, gut, das lassen wir also mal offen. Nein, aber ich glaube, natürlich, Politiker sind gewählt von einer Partei, beziehungsweise von Partei
auf eine Parteiliste. Haben,
oder? Ja, und dann ist klar, dann gibt es auch so einige, die natürlich die Budgetrestriktion, die Schuldenbremse verursacht, nicht so streng nehmen. Mhm. Aber trotzdem, ich glaube, die Schuldenbremse führt auch denen vor Augen, ja, allzu frivol dürfst mit der öffentlichen Kasse, mit der Alment, die wir hier gemeinsam sollten verwalten, dürfst nicht umgehen.
Und die Schuldenbremse funktioniert bei uns jetzt einfach, ich sage jetzt einmal, gut und im Vergleich auch zu anderen Ländern, die es zum Teil gar nicht haben oder was probieren, weil wir einfach von der vom Demokratieverständnis und wie wir aufgestellt sind als Land, eben den Mechanismus haben mit dem Volk etc. Oder? Wenn jemand anders, wo einfach, ich sage jetzt, eine Person darüber bestimmt, was passiert, oder? Kannst du noch lange mit einer Schuldenbremse kommen.
Klar, das ist übrigens auch etwas, was interessant ist, oder? Wenn du die Bundesgeschichte anschaust und auch die Finanzpolitik, das Demokratieprinzip, direkte Demokratie, aber auch sonst, das demokratische Rückbinden von Entscheidungen bei der Bevölkerung, das ist einfach eine Konstante von unserem genossenschaftlichen Wesen. Man muss immer alles möglichst breit abstützen, man muss es
auch dort musst du den Konsens immer finden.
Genau, und das ist natürlich schon ganz anders, du hast jetzt nochmal erwähnt, oder gestern bin ich in Deutschland gewesen, dort ist natürlich das rechtsstaatliche Prinzip noch viel wichtiger. Also ich will jetzt nicht einen Widerspruch zwischen rechtsstaatlich und demokratisch, das sollte ja idealerweise irgendwo eine grosse Schnittmenge haben, aber es zeigt sich dort, dass natürlich das Verfassungsgericht viel eine grössere Rolle spielt als Watchdog von der Politik. Mit allen seinen Vor- und Nachteilen, die das bringt. Aber es ist letztlich, das rechtsstaatliche Prinzip ist eigentlich Checks and Balances zwischen Eliten. Und in der Schweiz ist Checks and Balances nicht etwas zwischen Eliten, sondern zwischen Eliten und der Gesellschaft. Und das macht einen riesen Unterschied aus. Und ich glaube, das ist in der Finanzpolitik auch klar. Es ist letztlich, die Auseinandersetzungen sind immer, wie überzeuge ich die Gesellschaft, die breite Bevölkerung von etwas. Und es geht nicht darum, wie eloquent kann ich eine andere Elite auch noch umgarnen.
Jetzt im internationalen Umfeld, wo wir uns aktuell bewegen, was löst das, was hat das für einen Einfluss so jetzt auf die Finanzpolitik von der Schweiz jetzt aus deiner Sicht?
Also wo könnte das angehen? Ja, ich finde, es ist noch interessant. Wir in der Schweiz und natürlich in Deutschland auch, wir haben eine Diskussion, wo mindestens in den öffentlichen Medien, wo ist auch eine Elitendiskussion, wo eigentlich immer der Subtext ist, hey, wo ist denn das Problem? Wir haben doch genug Geld, wir sind reich und wir sind doch gar nicht gross verschuldet und wir haben doch jetzt logischerweise, wir müssen aufrüsten. Wenn wir aber international anschauen, beispielsweise der IWF, Währungsfonds, oder, der warnt jetzt seit 2 Jahren relativ strikt und relativ mit deutlichen Worten, zeigt es auch auf, dass wir finanzpolitisch, also auf einer ganz schiefen Ebene uns bewegen, logischerweise nicht die Schweiz, aber er zeigt auf USA, eine Verschuldung 120% vom BIP, gepaart mit einem Leistungsbilanzdefizit, gibt etwa 14% der Einnahmen allein für den Schuldendienst aus. Ich meine, das muss man vorstellen, das ist eine grössere Summe, die er ausgibt für die Bedienung der Staatsschuld, als er für die Verteidigung ausgibt. Und das sind den Zielkonflikt über so eine Finanzpolitik.
Also Sippel ist eigentlich schon weg, bevor du überhaupt etwas machen kannst. Also da kannst du nur mit dem Rest etwas machen, blöd gesagt.
Oder? Und die Krisenzustände, die du durch durch so eine zügellose Finanzpolitik kriegst. Ich meine, China ist in dieser Frage auch nicht so wahnsinnig. Es ist Privatverschuldung ein Thema. Und wir wissen alle, oder? Immobilienkrise, Staatskrisen, also Finanzkrisen sind noch gekoppelt in der Geschichte. Das ist schon ein Amalgam von Krisenzuspitzung, wo ich glaube, in der Diskussion, wenn ich sie in der Schweiz wahrnehme und eben auch in Deutschland gar noch nicht angekommen ist. Wir sind hier finanzpolitisch auf einem sehr schmalen Grat und haben eigentlich die Probleme, wo vor uns stehen, adressieren wir nicht. Und Probleme, die vor uns stehen, jetzt auch in der Schweiz, oder, ist nicht nur eigentlich nicht so die Verteidigungsfinanzierung, sondern die Probleme sind, dass uns der Sozialstaat aus dem Ruder läuft. Ich meine, wir haben soziale Dominanz, also eine Ausgabensteigerung im Sozialwesen, bei uns vor allem die Bundesebene, vor allem die Rentenfinanzierung, wo nicht finanziert ist und wo in den kommenden Jahren immer stärker zu Buche schlägt. Und die Politik weiss nichts Gescheites zu tun, als noch ein bisschen mehr drauf geben. Also das ist wirklich eine Realitätsverweigerung.
Vor allem, wenn man dann auch noch Demografie anschaut, oder? Das kommt Ihnen noch dazu, oder? Wahrscheinlich bei uns, oder? Mit deren Überalterung.
Klar, das ist der Altersquotient, also die Anzahl Leute, die wir letztlich dann durch das Sozialsystem finanzieren, in einem Umlagesystem so oder so, gegeben mit der erwerbstätigen Bevölkerung, der Quotient, der ist einfach zu Ungunsten und der wird sich erst wieder in 2060, 65 anfangen, leicht stabilisieren. Also der Übergang, der finanzielle Druck für den Übergang zu finanzieren, das ist im Wesentlichen unadressiert. Und ich glaube, das ist etwas, wo die Politik sollte sich darum kümmern und nicht im Sinne davon, ja, wie können wir noch mehr Leistungen im Mittelstand verteilen. Es wäre eigentlich jetzt an der Zeit, mal wieder Blut, Schweiß und Tränen reden, Churchill, oder, wo man den Leuten sagt, schaut, die Party ist im Wesentlichen vorbei. Mhm. Es gilt, wer im Mittelstand wohnt, ist Teil dieser Bevölkerung, die diese Allmende mitfinanziert. Sozialstaat werden wir halten, logischerweise, aber dafür braucht es klare Kriterien von der Bedürftigkeit. Und diese Message höre ich im Moment nicht. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass die jetzt mal wieder kommt.
Ist das etwas, wo du sagst, das ist eine Erkenntnis aus dem Buch? Man sagt ja, wenn man in Zukunft will schauen, muss man die Vergangenheit ja kennen, oder? Also die Sachen wiederholen sich ja immer wieder in der Geschichte, oder? Ich nehme auch in der Finanzgeschichte, oder? Also kann man da gewisse Sachen, jetzt von der letzten, was ist im Buch alles beschrieben, hast du und sagen, wir sind wieder in so einer bestimmten Phase, oder aus dem heraus können wir wirklich sagen, wir laufen auf das zu.
Ja, ich würde das nicht zu weit herholen, weil wenn du die Krisen anschaust, die Schweiz ist da in vielen Fällen, die Schweiz ist da jetzt nicht unbedingt ein Einzelfall, in vielen Fällen ist man natürlich in die Krisen reingerutscht und in der Krise dann musst du schauen, wie du irgendwie dich durchwurstelst. Pragmatisch ist auch nichts Falsches dabei, aber ich würde jetzt sagen, die Herausforderungen, die wir angesprochen haben, der Alterungsprozess, das ist ja nicht eine krisenhafte Entwicklung, wo du müsstest sagen, wie Corona, oh, jetzt ist der Virus da,
oder?
Sondern
das ist absehbar.
Das ist absehbar. Ja. Und es ist ein Prozess, der auch nicht wahnsinnig viele Unklarheiten hat. Wir kennen, wie sich relativ stabil die Lebenserwartung entwickelt. Wir kennen relativ stabil und leider zu unseren Ungunst die Fertilität abnimmt. Also ich meine, die Sachen sind nicht chaotisch. Mhm. Oder
also es liegt eigentlich alles auf dem Tisch, man muss es eigentlich nur noch...
Es liegt alles auf dem Tisch und die einzige Herausforderung, wenn man so will, ist, dass die Politik unangenehme Realitäten in dieser Offenheit so adressiert. Ich bin mir bewusst, als Wissenschaftler kannst du einfach reden, musst nicht gewählt werden. Ist für jemanden, der politisch gewählt werden muss, natürlich eine andere Ausgangslage. Umso wichtiger, glaube ich, ist, dass wir als Wissenschaftler, wenn wir schon die Freiheiten haben, die auch für den Aufruf nutzen.
Wie hat eigentlich so die ganze Diskussion, die jetzt bevorsteht, mit dem Rahmenabkommen EU-Schweiz, jetzt rein aus finanzpolitischer Sicht, wie würdest du das einordnen oder beurteilen?
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis noch, den du bringst, weil das ist auch etwas vom Letzten, was im Buch mit denen aufgenommen haben. Die ganze Finanzierung von Unternehmensbesteuerungen in der Schweiz, die hat sich natürlich stark verändert durch internationalen Druck. Und das ist interessant, wenn du die Debatten in der Schweiz anschaust, die sind natürlich sehr lang einfach binnenorientiert gewesen. Anders später. Unternehmensbesteuerung, die ist so, würde ich sagen, ab Mitte, Ende 90er Jahre sehr stark international geprägt durch Gremien, OECD, IWF, EU. Und dort siehst du schon, also das muss man sich die Geschichte von dieser sogenannten Staff-Reform, also die Unternehmensbesteuerung, die dann gekoppelt worden ist mit der AHV-Finanzierung, das sollte sich, glaube ich, jeder einmal anschauen, wo findet die Frage von dynamischer Rechtsübernahme oder automatischer Rechtsübernahme beziehungsweise einfach von dieser Rechtsentwicklung, die die Europäische Union macht und wo sie dann findet, das muss man dann automatisch in den entsprechenden Ländern übernehmen. Wenn man das mal konkret anschauen will, dann ist das nämlich ein sehr interessanter Fall. Wie ist das gewesen? Die Schweiz kennt das Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union 1972 abgeschlossen. Jetzt kommt damit die 90er Jahre die Europäische Union und sagt, eure Unternehmensbesteuerung ist im Wesentlichen eine Verletzung vom Geist vom Freihandelsabkommen von 1972. Haben sich natürlich die Leute in Bern gefragt, ja, um Gottes Willen, was haben wir denn da jetzt plötzlich Neues falsch gemacht? Wir haben ja nichts gross geändert. Die Argumentation war, ja, sie verstoßt im Geist von der Beihilferegelung. Die attraktive Unternehmensbesteuerung ist eine ungerechtfertigte staatliche Beihilfe. Kann man so argumentieren, aber ist natürlich 1972, wo wir die Verträge abgeschlossen haben, noch überhaupt hat es die Regelung noch gar nicht gegeben. Und das ist jetzt eben so eine automatische, dynamische Rechtsanpassung. Plötzlich ist es da und plötzlich findet man, das ist es so. Ich kann lange diskutieren, hat sie recht oder nicht recht. Jetzt haben wir die Regime angepasst. Im Wesentlichen sind sie, würde ich sagen, einfach anders präferenziell als sie voran gesehen sind, aber sie sind es immer noch. Aber wir haben es jetzt so gemacht, dass die Europäische Union findet, das ist tiptop so, mindestens im Moment. Wir haben es teurer gekauft, indem wir noch 2 Milliarden in die AHV einschiessen, damit es überhaupt mehrheitsfähig wird. Aber es ist schon interessant, oder? Unsere Gesetzgebung in diesem Fall hat sich anpassen müssen für etwas, wo in einem Vertrag, den wir damals abgeschlossen haben, noch nie und nimmer jemand daran gedacht hätte, dass das der Fall sein könnte. Und wir selber müssen dann noch Geld einschiessen, damit wir das bei uns mehrheitsfähig machen für etwas, wo, ja, ökonomisch gesehen, muss ich sagen, das war ein Schuss in den Ofen. So sieht das halt aus. Und ich glaube, der Druck, der wird jetzt zunehmen. Die Unternehmensbesteuerung wird weiterhin und wahrscheinlich nicht nur die Unternehmensbesteuerung, sondern auch andere Bereiche werden zunehmen. Und natürlich, es ist klar, je stärker man sich dann in internationalen Verträgen binden, desto stärker werden auch die, was ich manchmal als Politikverflechtungsfalle nenne. Also man bewegt sich in einen Bereich rein, wo man praktisch eigentlich reformunfähig wird, weil es hat so viele Ansprüche und so viele Veto-Positionen, dass sich Politik in
einer Verhandlungsspielraum, sondern du musst es dann quasi einfach machen oder so.
Ja, genau. Also das ist übrigens ein Begriff, den der Politikwissenschaftler Fritz Scharpf begründet hat, Politikverflechtungsfalle, und das zeigt auf, dass obwohl der den Eliten und der Politik und der Bevölkerung klar ist, man sollte jetzt eine Reform anstoßen, ist es einfach in dem rechtlichen Regelwerk, wo man ist, sind die Hände gebunden. Ja. Weil da hast du einen Vertrag mit der Europäischen Union, der das fordert, du hast Kantone, die jenes wollen, du hast beim Bund diese Ausgangslage und am Schluss finden alle, ja, wir sollten reformieren, aber wir können nicht. Mhm. Und ich meine, diese Ohnmacht, dass man sich, ich glaube, das kann man nicht genug wichtig einschätzen, diese Ohnmacht, dass Politik Probleme nicht mehr lösen kann, das ist toxisch für eine Demokratie, das ist absolut toxisch. Und insofern sehe ich natürlich ja, solche Fragen von der dynamischen Rechtsanpassung schon sehr problematisch.
Also das wird die ganz grosse Frage sein, oder? Also wenn wir uns in das hineinbegeben, oder? Wenn ich das so verstanden, oder? Und interpretiere, oder?
Ja gut, das hat konkret natürlich noch ein paar andere Folgen. Also,
das ist schon klar, ja. Aber mein übergeordnet, das ist es, ist nicht jetzt auch aus Finanzgeschichte aus, ist es schon der Punkt, den du jetzt auch aufzeigst.
Also ich finde, das ist eines der grossen Probleme, Politikverflechtungsfallen, richtig, und dynamische Rechtsanpassungen, Rechtsübernahme ist es. Natürlich ein Katalysator von Unzufriedenheit und Reformunfähigkeit und von Politikverdrossenheit. Das glaube ich schon. Und wenn man das noch, vielleicht ein letztes Wort dazu, wenn man dann den Punkt noch geht zum Sozialstaat, dann muss man sich schon vorstellen, das ist auch eine Zeitbombe. Mhm. Ich meine, wir haben einen Sozialstaat, der vom Niveau her im Prinzip noch ausgebaut wird. Wir haben viele Elemente dabei, die als Magnet könnten potenziell wirken. Wir haben gleichzeitige Personenfreizügigkeit, wo man den Zugang zur Schweiz in den Arbeitsmarkt möglichst frei handhaben oder mit natürlich irgendwo auch den Zugang zum Sozialsystem. Und wenn man diesen Magneteffekt nicht genau weiss, wie der wirkt, aber man das Wohlstandsgefälle, ich meine, allein, muss man sich vorstellen, ich habe das gestern dann auch mal mit den Zahlen wieder gesehen, das Wohlstandsgefälle zwischen der Schweiz und Deutschland ist 30%. Und ich meine, Deutschland ist wahrscheinlich eines der reichsten Nachbarländer, die wir haben. Da ist natürlich ein Magneteffekt. Ja, ist dramatisch. Klar. Und ich glaube, da kann man nicht genug sorgsam schauen. Weil was heisst Magneteffekt? Das heisst ja nicht nur, dass die Gefahr ist, dass da in den Sozialstaat eingewandert wird, sondern es bedeutet auch, dass wir nachher einen Verteilkonflikt in der Politik bekommen, wo die einen sagen, schau, wir können uns das nicht mehr leisten. Und andere sagen, aber wir wollen mit den Leistungen nicht runtergehen. Und das, glaube ich, wird zu ganz grossen Zerrissproben.
Gut, wir können noch lange reden. Christoph, ganz herzlichen Dank. Vielleicht schnell, also es geht in die zweite Auflage. Das Buch ist im Herder Verlag erschienen. Für alle, die es wollen, kaufen jetzt in der zweiten Auflage. Ein bisschen mehr Bilder, hast du gesagt, und noch ein bisschen etwas über die Autoren, also auch über dich. Das wäre als kleiner Tipp. Gibt es ein nächstes Buch, wie ist das? Also hast du schon etwas in petto, in Planung?
Ja, also es gibt sicher auch nächste Bücher, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine Aufgabe vom IWP, von uns Wissenschaftler, dass wir das machen. Wahrscheinlich etwas über die Frage von Einkommen, Vermögen, Aufstiegschancen, Verteilungsgerechtigkeit, so, und zwar mit einem Fokus auf die Schweiz. Das würde mich noch interessieren. Und es ist eigentlich ein langfristiges Projekt, das wir gerne würden mal angehen. Mhm. Wie gerecht geht es eigentlich in der Schweiz zu und her?
Auch ein spannendes Thema. Freue mich drauf. Lade ich dann gerne wieder ein. Ganz herzlichen Dank, Christoph Schaltegger.
Ich danke fürs Kommen, lieber Michael. Schön, bist du am IWP.